JAK-Inhibitoren verordnen. Hinweise für den Praxisalltag.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem kleinen Podcast zur Sicherheit der JAK-Inhibitoren. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Christoph Hien. Ich bin Rheumatologe aus Baden-Baden und Sprecher der Kommission Pharmakotherapie der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und auch im Vorstand des Berufsverbandes. Und wir haben heute als Gast Herr Rechtsanwalt Gerhard Nitz aus Berlin, ein ausgewiesener Experte im Medizinrecht und auch verschiedentlich Referent zu diesen Themen. Und wir wollen heute ein bisschen was über die Sicherheitswarnungen der JAK-Inhibitoren diskutieren und da ein bisschen was dazu lernen. Ich darf zunächst mal beginnen. Die JAK-Inhibitoren, Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib und Filgotinib, vier Substanzen, sind seit einigen Jahren zugelassen zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis, in der Zwischenzeit auch noch Psoriasis-Arthritis, verschiedene Präparate, auch Axialis-Spondyloarthritis. Also die großen Krankheiten der Rheumatologie kann man behandeln. Und sie haben sich als sehr wirksame und auch in der täglichen Praxis sichere Medikamente herausgestellt. Einige dieser Präparate konnten bei der rheumatoiden Arthritis zeigen, dass sie sogar wirksamer sind als die bisher verfügbaren Biologika. Und leider hat jetzt dieses erfreuliche Bild jetzt leider eine dunkle Wolke bekommen. Wir haben, es gab von den amerikanischen Sicherheitsbehörden auf der FDA die Auflage für die Firma Pfizer, für den ersten JAK-Inhibitor des Tofacitinib eine Sicherheitsstudie zu machen. Und dieses Präparat ist schon sehr, sehr lange in Amerika zugelassen, über etwa, glaube ich, 15 Jahre. Und diese Sicherheitsstudie, die sogenannte Oral Surveillance Studie, hat jetzt Ergebnisse erbracht, die uns nicht erfreuen. Das waren Patienten, die hatten ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko. Also 50% waren Raucher, 30% waren über 65, 41 hatten eine Adipositas, also ein sehr hohes Risiko. Sogar 14% hatten eine Vorgeschichte eines kardiovaskulären Ereignisses. Und die Patienten haben dann eben im Vergleich zu Adalimumab das Medikament Tofacitinib bekommen. Es waren also zwei randomisierte Gruppen. Und leider hat sich herausgestellt, dass auch wenn diese primären Zielkriterien von der Studie der Nichtunterlegenheit nicht erreicht wurden und Nichtunterlegenheit von Tofacitinib, aber doch die Inzidenzrate für schwere arterielle und venöse Ereignisse erhöht war. Und praktisch nur bei Menschen über 65 und bei Rauchern oder Ex-Rauchern. Und der größte Risikofaktor ist die Vorgeschichte eines kardiovaskulären Ereignisses. Also die Number-Niete zu haben, das ist ja so eine Art, so eine Maß, wie man das ausdrücken kann, ist bei Patienten mit einer Vorgeschichte eines kardiovaskulären Ereignisses bei 80. Wenn man ihnen den Tofacitinib gibt in dieser Studie, dass nochmal was passiert, ohne Vorgeschichte bei 434, und das ist natürlich schon eine recht hohe Zahl. Wenn ein kardiovaskuläres Ereignis nicht in der Vorgeschichte ist, ist das weniger. Und leider war das auch so, dass Malignome etwas häufiger waren, und zwar auch wieder Menschen über 65, Raucher oder Ex-Raucher, und das bezieht sich eigentlich nur auf zwei Malignomklassen, einmal das Bronchialkarzinom bei Rauchern und das Nicht-Melanom-Hautkrebs-Risiko war erhöht. Also die Spinaliome zum Beispiel, die nicht indizierten Tumoren, waren etwas häufiger. Ja, und das hat dazu geführt, diese Ergebnisse wurden viel diskutiert, dass die FDA und dann auch die EMA, die europäischen Arzneimittelbehörden, reagiert haben und eine neue Empfehlung herausgegeben haben, die direkt in eine rote Hand-Mitteilung gemündet ist, der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Und diese rote Hand-Mitteilung besagt, dass alle in der Rheumatologie und auch in der Dermatologie eingesetzten JAK-Inhibitoren nur angewendet werden sollten, wenn keine geeigneten Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen, allerdings nur bei Patienten, die 65 Jahre oder älter sind, Raucher oder ehemalige Langzeitraucher, Patienten mit anderen kardiovaskulären Risikofaktoren oder Risikofaktoren für maligne Erkrankungen Und auch bei den Thrombosen, das hatte ich nicht erwähnt, auch die venösen Thrombosen waren etwas erhöht, mit einer Vorgeschichte einer Thrombose sollten diese Medikamente mit großer Vorsicht angewendet werden. Und das hat jetzt uns Rheumatologen oder auch wohl auch Dermatologen und Gastroenterologen, wo die Präparate auch eingesetzt werden, doch für einige Probleme gestellt. Und wir müssen uns täglich überlegen, welchen Patienten wir diese Präparate noch geben können. Und deswegen jetzt auch meine erste Frage an Herrn Rechtsanwalt Gerhard Nitz. Was heißt denn eigentlich keine geeigneten Behandlungsalternativen? Also die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie hat da so eine Checkliste gemacht, wo man alle möglichen Medikamente für eine Indikation ankreuzen kann, ob er die schon gehabt hat. Aber müssen wir denn alle, wirklich alle Präparate, die es gibt auf dem Markt, benutzt haben, bevor wir bei einem Patienten mit diesen Risikofaktoren ein JAK-Inhibitor geben dürfen?
Ja, danke, Herr Fien. Lassen Sie mich vielleicht auch erstmal den Zuhörenden Hallo sagen. Das ist in der Tat ein Vorfall gewesen, der ja für erstaunlich viel Unruhe in der Rheumatologenschaft gesorgt hat, obwohl so aus rechtlicher Perspektive gar nicht so viel passiert ist. Lassen Sie mich deswegen bei der Beantwortung vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen. Wir haben ja ein sehr umfassendes Pharmakovigilanzsystem auf der europäischen, auf der nationalen Ebene, das eben die Aufgabe hat, wenn Sicherheitsbedenken aufpoppen, denen nachzugehen. Und die Zulassungsbehörde hat zahlreiche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Von sehr weitreichenden Möglichkeiten mit einem sofortigen Widerruf der Zulassung, einem Verpflichtung zum Rückruf der Medikamente, die im Markt sind, bei sehr schweren Sicherheitsrisiken, hin zu einem Ruhen der Zulassung, sodass die Produkte erstmal nicht weiter eingesetzt werden können, während man näher prüft, ob an den Sicherheitsbedenken etwas dran ist oder nicht, bis hin eben zu Änderungen in der Fachinformation, etwa Einschränkungen des zugelassenen Anwendungsgebietes. All das ist hier nicht das Ergebnis des sogenannten PRAC-Verfahrens, dieses Sicherheitsverfahrens gewesen, sondern das Ergebnis war hier eine Ergänzung der Fachinformation um Warnhinweise, die Sie eben dargestellt haben und den Ärzten in dem Rote Handbrief eben kommuniziert wurden. Ja, deswegen möchte ich als erstes mal festhalten, an der Möglichkeit, JAK-Inhibitoren zu verordnen, an den zugelassenen Anwendungsgebiet, damit an der praktisch In-Label-Verordnung, hat sich nichts geändert. Was hinzugekommen ist, ist eben, dass der Arzt bei der Verordnung sich eben Gedanken machen soll, ob hier eben aufgrund dieser neuen Erkenntnisse eine Weiterverordnung oder eine erstmalige Verordnung indiziert ist. Insoweit sind die von Ihnen genannten Punkte dort zu berücksichtigen und eben in den genannten Fallkonstellationen zu prüfen, ob es eben andere geeignete Behandlungsalternativen gibt. So, und damit bin ich jetzt direkt bei Ihrer Frage, ob der Arzt insoweit alle Nicht-JAK-Inhibitoren gewissermaßen positiv ausgetestet haben muss, bevor er einen JAK-Inhibitor verordnen oder weiterverordnen kann. Und da ist die Antwort eben klares Nein. Das kommt darauf an, aus welchen Gründen der Arzt eben eine Behandlungsoption ausschließt. Also nehmen wir als Beispiel mal einen Patienten, der mit einem TNF-Alpha-Inhibitor behandelt wurde und jetzt umgestellt werden soll. Nicht? Dann kann das ja mehrere verschiedene Gründe haben. Es kann Gründe haben, die wirkstoffklassenspezifisch sind, wo ich also weiß, wenn er diesen TNF-Alpha-Inhibitor nicht mehr nehmen kann, dann macht es keinen Sinn, die anderen zu geben. Es kann aber auch ein produktspezifisches Problem sein. Und dann kann es durchaus noch Sinn ergeben, die anderen TNF-Alpha-Inhibitoren auszubilden. Das heißt, es ist eine medizinische Entscheidung im Hinblick auf den konkreten Patienten, die der Arzt zu treffen hat und insoweit zu ermitteln hat, ob es bei diesen Patienten eben andere geeignete Behandlungsalternativen gibt. Zu dem Punkt gibt es auch Rechtsprechung. Nicht der Patient ist kein Versuchskaninchen, wo ich gewissermaßen alles ausprobieren muss, auch wenn ich vorher schon weiß, dass es nicht funktionieren kann. Im Gegenteil, das wäre sicherlich ein Behandlungsfehler.
Also mit anderen Worten, also man hat praktisch mehr die Pflicht als Arzt, sagen wir mal, sich Gedanken zu machen und das auch zu dokumentieren, als, sagen wir mal, jetzt wirklich irgendwelche Formalismen zu folgen, richtig?
Ganz genau, ja. Also auch bei den benannten Risikogruppen kann Unter Berücksichtigung eben dieses jetzt erhöhten Risikos, Sie haben ja die Numbers Needed to Harm genannt, ja, da ist also ein erhöhtes Risiko, aber trotzdem kann die Entscheidung in der Abwägung dieses Risikos gegenüber den Vorteilen, die der Yakinhebe dort bringt, ja überwiegen, nicht? Also insoweit individuelle Abwägung, ich muss eben einfach drüber nachdenken.
Mhm, ja. Wir haben ja durchaus auch Möglichkeiten als Arzt, und zwar, das hatte ich vielleicht nicht so ausgeführt, aber ähnliche Daten gibt es ja für die anderen Yakinhebe-Inhibitoren gar nicht. Nur es gibt allerdings auch keine Sicherheitsstudie wie beim Tofacitinib, sodass sie eben da in Generalverdacht genommen wurden. Aber wir haben auch die Möglichkeit, eben auch die anderen Präparate zu nehmen, oder wir haben auch die Möglichkeit, geringere Dosen zu nehmen. Das wird auch empfohlen, weil wir ja wahrscheinlich mit geringeren Dosen auch ein geringeres Risiko haben. Ich habe mal nochmal eine Frage jetzt mit dieser Thematik. Wir müssen zeigen, dass wir uns Gedanken gemacht haben. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich so, wie das immer in der Medizin recht ist, man muss dokumentieren. Ja, ausführlich dokumentieren, und man muss den Patienten aber nicht unterschreiben lassen, oder?
Nein. Also lassen Sie mich mal trennen. Einmal die Dokumentation und zum anderen eben die Frage des, ich sag mal, den Patienten mit ins Boot holen. Bei der Dokumentation ist klar, die hat verfolgt verschiedene Ziele. Die verfolgt zum einen natürlich das Ziel, dass ein weiter Behandler anhand der Patientenakte sieht, die Vorgeschichte sieht und weiß, wie er mit dem Patienten umgehen muss. Nicht? Wenn wir hier in dieser Situation dazu raten, zu dokumentieren, meinen wir was anderes. Da geht es dann eher um Regressprophylaxe. Das für den Fall, dass eine Krankenkasse später mal nachfragt, warum wurde hier der JAK-Inhibitor verordnet und nicht ein anderes Produkt, dass der Arzt dann sagen kann, ja, da und daran lag es. Dafür reicht es, dass der Grund, der eben dafür spricht, diese vor Ort zu tätigen, kurz in der Patientenakte notiert ist. Das kann ein handschriftliches Stichwort sein, das genügt. Und der zweite Punkt ist, dass Sie natürlich jede Therapie mit dem Patienten besprechen müssen und den Patienten ins Boot holen müssen. Der Patient muss ja in die Arzneitherapie einwilligen. Und insoweit ist es sicherlich sinnvoll, mit dem Patienten jetzt auch über diese neuen Erkenntnisse zu sprechen und ihm eben eine Empfehlung zu geben, ob die Behandlung weiterzuführen ist oder eben umzustellen ist. Und auch in diese Entscheidung muss der Arzt, muss der Patient dann natürlich seine Einwilligung erteilen, aber die ist mündlich völlig ausreichend. Sinnvoll wäre es, wenn der Arzt auch das, also das Fakt, dass er mit dem Patienten drüber gesprochen hat und er einwilligt, kurz in seiner Patientenakte notiert, das wäre völlig ausreichend. Wenn man zur Sicherheit das schriftlich macht, geht das natürlich auch. Aber da geht es eher eigentlich immer um Beweis und nicht um rechtliche Erfordernisse.
Okay, also wir haben jetzt hier bei uns in der Praxis, ich hatte ja doch relativ viele Patienten mit Risikofaktoren, und wir haben die jetzt sehr viel umgestellt, auch wieder auf Biologika, dann oft aber wieder zurück umstellen müssen, weil es nicht so gut geklappt hat. Und ich hatte auch gehofft, dass dieser Versuch, ja, des Umstellens auch als Dokumentation genommen werden kann, dass ich mich darum bemüht habe, eben Behandlungsalternativen zu finden.
Selbstverständlich, natürlich, genauso.
Ja. Jetzt mal eine Frage zu dem Wunsch des Patienten. Das ist ja auch angeklungen, wir sollen ihn mit involvieren, Shared Decision. Was ist denn, wenn der Patient jetzt sagt, das ist mir egal, ich möchte den Yakinhibitor, der hat mir am besten geholfen? Ist das ein Argument, was dann zählt?
Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung müssen wir natürlich berücksichtigen, dass der Patient sich nicht auswählen darf, was er gerne hätte. Der Patient ist auch Teil der Solidargemeinschaft und hat eben nur einen Anspruch auf die dem medizinischen Standard bei ihm entsprechende Therapie. Und wenn Sie aus ärztlicher Sicht sagen, diese Therapie entspricht nicht dem Standard, es ist vielmehr die andere Therapie, oder aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkt bestimmte Entscheidungen nahelegen, dann ist der Patient mehr oder weniger verpflichtet, darin auch einzuwilligen. Tatsächlich kann man ihn aber natürlich nicht zwingen. Wenn ein Patient eine Therapieumstellung nicht mitmacht und die medizinisch gebotene Therapie nicht nimmt, dann haben Sie ja ein medizinisches Problem, auf das Sie reagieren müssen. Also insoweit kann ein Patient durch Non-Compliance sicherlich eine bestimmte Therapie faktisch, sage ich mal, erzwingen. Aber rechtmäßig verhält er sich dann nicht. Für Sie als Arzt ist vor allem eben wichtig, dass Sie dokumentieren, dass Sie den Patienten aufgeklärt haben über das, was medizinisch richtig ist. Und wenn der Patient darin seine Einwilligung nicht gibt, können Sie das auch nicht verordnen. Und wenn Sie durch Non-Compliance, die durch Aufklärung nicht überwindbar ist, gezwungen werden, eine andere Therapie zu verordnen, dann ist auch das möglichst knapp zu dokumentieren.
Und das würde dann auch das Wirtschaftlichkeitsgebot unter Umständen aushebeln?
Genau, das gilt im Hinblick auf die medizinischen Erwägungen wie auf die Wirtschaftlichkeitserwägungen. Die Wirtschaftlichkeitserwägungen verlangen ja von Ihnen, bei medizinisch gleichwertigen Therapien das kostengünstiger zu wählen. Das heißt, das ist das, auf das der Patient nur einen Anspruch hat. Wenn er sich weigert, das zu nehmen, verhält sich der Patient rechtswidrig. Ja, nimmt er aber die medizinisch gebotene und wirtschaftliche Therapie nicht und droht ihm dadurch ein Gesundheitsschaden, dann kann er natürlich auf dem Weg das indirekt schon erzwingen. Aber das ist, wie gesagt, der seltene Fall der, ich sag mal, durch Aufklärung nicht zu überwindenden Non-Compliance. Das sollte gut dokumentiert sein, weil da kann in der Tat die Krankenkasse nachfragen.
Ja, das stimmt. Ja, nochmal eine Frage. Ich meine, man erlebt ja das auch mit den Auseinandersetzungen vor Gericht ja immer wieder. Ich war auch schon oft Sachverständiger und habe auch von Kollegen gehört. Und es hängt ja wirklich bei solchen Sachen sehr stark an dem Gutachter, wenn ich das verstanden habe. Der Richter hat ja wahrscheinlich keinen eigenen Sachverstand in dem Sinne, dass er nicht jetzt irgendwo die medizinischen Umstände beurteilen kann. Und ich habe, mein Eindruck ist, dass diese Gutachter, dass es eine sehr große Heterogenität gibt zwischen denen, wie das so sieht. Ist es eigentlich, sind wir da völlig in den Händen der Gutachter und haben wir da, wenn sowas passiert, auch mal die Möglichkeit, den Gutachter abzulehnen oder zu sagen, also es muss aber ein Kollege sein, der sich auskennt?
Ja, auch da müssen wir jetzt unterscheiden, in welchem prozessualen Setting wir uns befinden. Die Gutachter treten vor allem in Arzthaftungsprozessen auf, wenn der Patient dem Arzt vorwirft, einen Behandlungsfehler begangen zu haben, der bei ihm eben zu einem Schaden führt. In einem solchen zivilrechtlichen Haftungsfall wird der Richter die Frage Behandlungsfehler oder nicht immer mit Hilfe eines Sachverständigen ermitteln. Und wenn Sie jetzt sagen, der Sachverständige hat aber keine Ahnung, das ist falsch oder er berücksichtigt relevante Fakten nicht, dann kann man natürlich ein Gegengutachten erstellen, das, wenn es plausibel ist, den Richter zwingt, auch das Sachverständigengutachten nochmal zu überprüfen. Da kann es also dann in der Tat zu einer Sachverständigen-Schlacht kommen. Aber nochmal, unser Blick richtete sich ja jetzt vor allem auch auf die sozialversicherungsrechtliche Perspektive. Und dort ist es eher selten, dass die Sozialgerichte Sachverständige hinzuziehen, weil wir ja vorher die Prüfgremien der Selbstverwaltung haben. Hier würde ja eine Krankenkasse einen Regressantrag bei der Prüfungsstelle stellen, die ihrerseits ja auch fachlich zusammengesetzt ist und insoweit eine fachlich fundierte Entscheidung treffen soll. Die Prüfungsstelle kann eventuell einen Sachverständigen hinzuziehen, der Beschwerdeausschuss genauso. Und dann würde ein Gericht sich eben auf die fachliche Kompetenz dieser Gremien stützen und im Regelfall keinen Sachverständigen hinzuziehen.
Und die Sachverständigen, also jetzt mal unabhängig, ob es sozialrechtlich ist oder strafrechtlich oder was auch immer, Zivilrecht, die Leitlinien und Empfehlungen der Fachgesellschaften, da spielen die auch eine Rolle für den Richter oder ist es?
Ja. Ja, also es spielt eine große Rolle. Tatsächlich sind Leitlinien natürlich nicht Rechtsnormen und deswegen nicht bindend. Sie geben einen Denkkorridor vor, sind aber natürlich Ausgangspunkt der medizinischen Überlegungen. Nicht? Wenn jemand von den Leitlinien abweicht, muss er das eben begründen können.
Na gut, ja, dann hoffen wir mal, dass wir da das alles auf der Ebene der Prophylaxe alles lösen können. Das heißt ja, dass wir gar nicht erst in die Situation kommen, uns da vor Gericht verteidigen zu müssen. Aber ich glaube, waren schon ganz wichtige Informationen, wie man das macht. Das ist sowieso viel besser. Jedes Gerichtsverfahren macht natürlich einen Haufen Ärger und Sorgen.
Absolut.
Ja, gut. Also, meine Fragen sind eigentlich beantwortet. Ich glaube schon, dass wir ganz zuversichtlich als Rheumatologen jetzt mit diesen Medikamenten weiterarbeiten können, wenn wir so ein bisschen aufpassen, dass wir uns auch, dass wir auch nach außen darstellen, also dokumentieren, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, über die Problematik. Und ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge, Herr Nitz. Und danke an den BDRH, der das organisiert hat. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Von mir aus auch. Wiederhören, vielen Dank. Und viel Erfolg!